Warum Politikstile? Warum macht eine politische Stiftung so ein Thema auf? Was ist der Sinn davon? Und die Antwort müsste, glaube ich, lauten, wer etwas für das Demokratievertrauen tun will in diesen Zeiten, und das dürfte ziemlich eindeutig eine Aufgabe der Stiftung sein, muss verstehen, wie das Bild von Politik eigentlich bei den Bürgerinnen und Bürgern entsteht, welches Bild sie erreicht. Und genau darum soll es gehen.
Ja, das war Ole Meinefeld. Er hat zusammen mit Arian Schustari und der Duisburger Politikwissenschaftlerin Christina Weißenbach für die Heinrich-Böll-Stiftung eine Studie verfasst. Und die trägt den Titel Politikstile, wie Medien sie deuten und warum Emotionen und Symbole das Demokratievertrauen beeinflussen. In dieser Folge Böll Podcast wollen wir uns damit beschäftigen, wie sich politische Akteure zeigen, wie sie sprechen und sich untereinander vernetzen. Das Schweigen von Olaf Scholz wird eine Rolle spielen, der rote Lippenstift von Heidi Reichenick und das Temperament von Friedrich Merz. Und dabei geht es um mehr als nur die Oberfläche. Ich bin Mandy Schielke vom Audiokollektiv. Susanne Balthasar ist mit mir hier im Podcaststudio. Sie war in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin, als die Studie zu den Politikstilen vorgestellt wurde. Hallo Susanne.
Hallo Mandy.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Susanne, damit wir auch alle gleich im richtigen Bild sind und alle verstehen, worum es geht. Was genau ist ein Politikstil? Was ist damit gemeint?
Das ist grob gesagt die Art und Weise, wie jemand etwas tut. Es geht also nicht darum, was jemand tut, also wofür er sich inhaltlich einsetzt, die Vermögensteuer oder den Verbrenner oder so etwas. Du hast ja vorhin schon ein paar Beispiele genannt, also das Aussehen spielt eine Rolle, die Rhetorik, die Nutzung von sozialen Medien, die Körpersprache, aber auch Rollenerwartungen. Also wie sollte sich ein Kanzler verhalten oder wie sollte sich eine Außenministerin verhalten? Dass das einen erstaunlich großen Raum in der Berichterstattung einnimmt, das fand die Studie der Böll-Stiftung heraus. Darum geht es nämlich in 60% der untersuchten Texte. Und das prägt natürlich auch das Bild und die Erwartungen von Bürgerinnen und Bürgern an die Politik. Wie genau und ob es da Muster gibt, wollte die Studie auch wissen. Und dafür wurden über 600 Texte aus überregionalen Zeitungen und Magazinen untersucht. Darin ging es um prominente BundespolitikerInnen, wie zum Beispiel um Friedrich Merz, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Sarah Wagenknecht und Markus Söder. Und Christina Weißenbach, die hat zur Studienvorstellung auch ein Beispiel aus der Süddeutschen Zeitung mitgebracht.
Alice Weidel ist Don Quixote. Tatsächlich ist bei Miosga auch optisch eine gewisse Ähnlichkeit zu erkennen. Dunkelblaue Jeans, schwarzer Gürtel mit silberner Schnalle, Laufschuhe und lichtgrau-weißes Hemd, Perlenkette, weißes Einstecktuch, dunkles Jackett, silberne Uhr, eine moderne Wiedergängerin eines alten Landadeligen, der sich für einen edlen Ritter hält und glaubt, die Welt vor Unrecht retten zu müssen, der Windmühlen und gefährliche Riesen verwechselt und sie mit einer Lanze angreift. Zitat Ende. Und da steckt so viel drinnen. Da wird das Wählerklientel angesprochen, ganz viel Symbolik, ganz viel Emotion, aber eben ganz viel Äußerliches auch.
Ja, das kann man für schönste Journalistenprosa halten und da gibt's auch viel zu interpretieren.
Ja, absolut. Christina Weißenbach hat da zwei Begriffe ins Spiel gebracht, nämlich symbolisch und emotional. Und das sind zwei Kategorien von Politikstilen. Und wer genau zugehört hat, erinnert sich vielleicht daran, dass diese Begriffe auch im Titel der Studie vorkamen. Die hieß Politikstile, wie Medien sie deuten und warum Emotionen und Symbole das Demokratievertrauen beeinflussen. So, was versteht man jetzt darunter? Zum Emotionalen gehören Berichte über den Charakter, die Gefühle und das Privatleben der Politikerinnen und Politiker. Und von symbolischen Beschreibungen spricht man, wenn es um das Erscheinungsbild, die Rhetorik, die Mimik, die Gestik geht, aber auch darum, wie Leute sich vernetzen, also wer mit wem. Dazu muss man sagen, dass genau diese beiden Kategorien nicht nur in dem Artikel über Alice Weidel eben vorkamen, sondern insgesamt sehr viel Raum in der Berichterstattung einnehmen. Symbolische Zuschreibungen gibt es in 90% aller Artikel und die emotionalen in mehr als der Hälfte aller Texte. Das heißt, sie spielen eine ganz wichtige Rolle dabei, wie Menschen Politikerinnen und Politiker wahrnehmen, weil die wenigsten gehen ja tatsächlich zu Wahlkampfveranstaltungen oder sowas. Die nehmen PolitikerInnen ja hauptsächlich über Medien wahr, vor allen Dingen im Bund. Also auf der lokalen Ebene ist das dann etwas weniger ausgeprägt.
Okay, wir haben die emotionale und die symbolische Berichterstattung. Gibt es denn auch noch andere Formen, die vielleicht weniger vorkommen?
Ja, die gibt es. Und zwar sind das die substanzielle und die deskriptive Dimension des Politikstils. Also substanziell heißt, welche Fachkompetenz bringt jemand mit, welche Erfahrung und auch welche Erfolge hat er. Deskriptiv bedeutet, dass gruppenspezifische Merkmale herausgestellt werden, also dass die Politikerin eine Frau ist oder eine Migrantin oder so etwas. Und da können Wählerinnen und Wähler anknüpfen und das stiftet Vertrauen, wie man aus der Forschung weiß. Wie dieses Vertrauen entsteht, erklärt Christina Weißenbach.
Wir sehen in der Repräsentationsforschung, Bürger fühlen sich dann repräsentiert und vertrauen Politikerinnen und Politikern, wenn sie Sachkompetenz haben, aber eben auch, wenn sie die Kompetenz haben, zu koordinieren, Koalitionen zu bilden, die Kompetenz zu Kompromiss. Und das ist immer dann, wenn Kommentatorinnen und Kommentatoren über Politikstile sprechen, nicht abgebildet.
Das ist ja schon einigermaßen überraschend, dass so wenig über Sachkompetenz berichtet wird und ja auch erschreckend. Vielleicht ist es ein bisschen naiv zu fragen, aber warum ist das denn so, Susanne?
Also ich habe mich das auch gefragt und diese Frage habe ich dann gleich an Peter Unfried weitergeleitet. Peter Unfried ist der Chefreporter der TAZ und der war bei der Studienvorstellung auch da, weil er anschließend noch einen Workshop gemacht hat und er war da auch ganz schön selbstkritisch.
Wir haben natürlich auch jede Menge Medien, die im Grunde Politik als Unterhaltung betreiben. Also wenn Sie sich die Bunte angucken, was da über Annalena Baerbock berichtet wird, das ist schon ungewöhnlich. Also ich habe jetzt früher die Bunte nicht gelesen, aber ich glaube, das hat eindeutig zugenommen. Und man muss eben auch sagen, auch in den sogenannten Qualitätsmedien, also bei uns, und das ist ja auch ein Teil dessen, was die Studie im Grunde rausgefunden hat, besteht Politik eben schon auch stark in Unterhaltung. So, und Unterhaltung bedeutet eben, dass man bestimmte Emotionen, Affekte und so weiter bedient und dann ist man eben automatisch bei weniger Sachfragen, weil die eben auch wahnsinnig kompliziert sind und man ist mehr bei Persönlichkeitsfragen, zum Beispiel wie Menschen angezogen sind.
Ja, und Peter Unfried hat mir auch erzählt, dass eigentlich schon immer so berichtet worden ist, also dass man sich an Äußerlichkeiten hochgezogen hat. Aber früher ist es im Gegensatz zu heute nicht so ein Problem gewesen.
Wenn Sie jetzt Helmut Kohl ansprechen, ich meine, wir haben den damals Birne genannt und dachten, das sei jetzt wirklich das Subversivste überhaupt und er sei dick und also so Dinge, die man eigentlich überhaupt nicht machen darf, durfte man natürlich, weil der ja so blöd war und politisch falsch lag. Und es hat den natürlich in keinster Weise destabilisiert. Also erstmal nicht, weil das irgendwie die falschen Mittel waren, aber eben auch nicht, weil die Grundlage einfach stabil war. Es war eine stabile Demokratie, wo man einfach gesagt hat, wenn die CDU es nicht mehr bringt, dann wählen wir die SPD und wenn die SPD es nicht mehr bringt, dann wählen wir die CDU und wenn es ganz schlecht läuft, dann nehmen wir beide zusammen. So. Und das gibt's jetzt eben nicht mehr.
Ja, heute steht ja die AfD im Raum. Das heißt also, dass Medien schon immer personalisiert berichtet haben und sich nur die Zeiten geändert haben, wenn ich das richtig verstehe. Aber ich frage mich doch, ob diese Personalisierung von Politik in ihrer Zuspitzung jedenfalls nicht doch ein Thema unserer Zeit ist. Das wird doch auch zusätzlich durch die sozialen Medien befeuert.
Ja, das habe ich auch gedacht, aber das hat eigentlich keiner meiner Interviewpartner so bestätigt. Interessant fand ich aber, was Peter Unfried zu den sozialen Medien gesagt hat.
Die Voraussetzung für liberale Demokratie ist ein Vertrauen in die Leute, von dem man nicht weiß, ob es eingelöst werden kann. Und jetzt sind wir in einer Lage, wo Misstrauensgemeinschaften, wie Aladin El-Mafalani das nennt, sich vergrößern durch digitale, durch soziale Medien. Und damit eben eine neue Grundlage entsteht, die von Misstrauen geprägt ist. Also die neue Regierung, die inzwischen nicht mehr ganz neue Regierung, ist im Grunde schon mit dem Misstrauen irgendwie in großen Teilen der Gesellschaft reingekommen, dass die sowieso nichts hinkriegen werden. So. Und das scheint sich jetzt zu bestätigen.
Ja, interessanter Begriff, Misstrauensgemeinschaften. Ist es also so, dass selbst wenn Politikstile positiv dargestellt werden in der Berichterstattung, dass das trotzdem keinen positiven Einfluss auf das Vertrauen hat?
Der Punkt ist, auch das hat die Studie herausgefunden, dass die Beschreibungen von Politikstilen überwiegend negativ sind. Da wird zugespitzt und da werden Konflikte aufgebaut und das folgt natürlich der Logik der Medien, die ja auch eine Wächterfunktion haben und die Politik kritisch beobachten sollen. Ole Meinefeld von der Böll-Stiftung, der sagt:
Nur ist es natürlich jetzt trotzdem so, dass wir uns dann auch fragen müssen, wenn das, was Personen tun, eigentlich permanent in diesem sozusagen Negativlicht steht, welchen Einfluss hat das eigentlich darauf, ob die Bevölkerung Vertrauen in Politik schöpft, ob es in Krisensituationen die Möglichkeit gibt, dieses Vertrauen auch einzusetzen, um durch schwierige Konstellationen zu kommen. Und da entsteht eben das Dilemma dadurch, dass die Politikberichterstattung in einer gewissen Hinsicht sich machtkritisch verhält und gleichzeitig dadurch eine Perspektive auf Politik entwickelt, die sogar droht, das System zu erodieren, wenn eben Vertrauen in der Weise weiter zurückgeht, wie wir das über die letzten Jahre beobachten können. Und insofern würde ich auch sagen, es ist eine Frage der Balance, inwieweit auch bestimmte politische Erfahrungen und Leistungen auf eine Weise mitberichtet erstattet werden können, die natürlich die Kontroll- und Kritikfunktion von Medien nicht preisgibt. Das ist eine große Herausforderung, die, glaube ich, mehr reflektiert werden müsste, auch bei den Medienschaffenden.
Genau dafür ist diese Studie ja auch da, dass da bestimmte Muster erkennbar werden. Wenn man die Ergebnisse der Studie im Hinterkopf hat, liest man auf einmal auch die Zeitung anders, weil einem erstmal auffällt, wie viel symbolische oder emotionale Berichterstattung da drin steht. Und das hat auch der Taz-Reporter Peter Unfried gesagt, also ihm hat das sehr zu denken gegeben, aber auch die Studie löst sein Dilemma nicht.
Jetzt ist es halt so, dass man eine neue Balance braucht zwischen dem, was wir klassischerweise als kritisch verstehen und dem, was... Das ist jetzt heikel, weil natürlich wird jeder Journalist sagen, ich muss kritisch berichten, aber eben was im Grunde das Vertrauen in die liberale Demokratie nicht weiter destabilisiert. Also jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, die Berichterstattung derzeit über Friedrich Merz ist sicherlich nicht falsch inhaltlich, aber sie ist extrem problematisch, weil sie eben von rechtspopulistischen Büchsenspannern dazu genutzt wird, um die CDU in eine Koalition mit der AfD zu treiben. Jetzt kann ich ja schlecht sagen, ja, Friedrich Merz ist ja schon super eigentlich, aber ich muss halt auch aufpassen, dass ich den nicht irgendwie komplett runterschreibe, wie wir sagen, und vor allem dann auch noch mit den üblichen atmosphärisch-kulturellen irgendwie Zuschreibungen. Also er ist arrogant, er hat seine Leute nicht im Griff, er rastet irgendwie mal leicht aus und so weiter, was man da so hat. Und bei Friedrich Merz ist wirklich, würde ich sagen, die Figur, an der sich das im Moment festmacht.
Bei den Politikstilen gibt es auch noch andere Muster, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Zum Beispiel, dass das Geschlecht einen Unterschied macht. Politikerinnen wie Heidi Reicheneck oder Annalena Baerbock, die werden häufiger mit Emotionen und Empathie verbunden als Männer. Und bei Politikern wie Boris Pistorius oder Friedrich Merz, da wird dagegen öfter die Sachkompetenz erwähnt. Und dann ist es auch so, dass Politikstile ihre Zeit haben. Also dass ein und derselbe Sachverhalt zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich bewertet werden. Dafür hatte die Politikwissenschaftlerin Christina Weißenbach bei der Präsentation der Studie ein Beispiel, das wir alle kennen.
Politikstile unterliegen zeitlichen Konjunkturen. Das finde ich sehr prägnant an all dem Material, das wir zu Olaf Scholz haben in unserem Leitmedienkorpus Politikstile. Das war 2021 und da heißt es im Stern, dazu die äußerliche Mischung aus Seriosität, dunkler Anzug, und gebremster Lockerheit, offener Kragen, kein Schlips. Scholz strahlte während der kompletten Sendung aus, was er gelegentlich auch während seiner Antworten formulierte. Darauf können Sie sich verlassen. Sicherheit und Gelassenheit in aufgeregten Zeiten. Auch in der Arena bediente der SPD-Kandidat eine große Sehnsucht der Deutschen. Positiv konnotiert 2021, das gleiche Verhalten, der gleiche Politikstile 3 Jahre später in unserem Korpus, der Scholzomat, negativ konnotiert.
Das bedeutet natürlich auch, dass es auch für die Politiker überhaupt nicht einfach ist, dieses Wissen darüber, wie Medien berichten, für sich zu nutzen.
Das stimmt, aber es gibt ja Profis. Einer von ihnen ist Holger Michel, der leitet die Politikberatung Laut und Deutlich und der hat mir das so erklärt.
Politikstile werden schon sehr stark mitgedacht, natürlich in der Beratung von politischen Akteurinnen und Akteuren. Die Herausforderung dabei ist, dass man wirklich darauf achtet, nicht zu versuchen, einen Politikstil aufzusetzen, weil das funktioniert nicht. Also man muss immer schauen, passt ein Politikstil auch zu der Person. Das heißt, wir beginnen eigentlich erstmal damit zu analysieren und zu schauen, was ist vorhanden, was können wir weiterentwickeln, wie können wir eine Verdichtung vornehmen, eine Konsistenz vornehmen. Aber eben auch immer die Überlegung, wie kann das eine oder andere antizipiert werden, wie kann es gedeutet werden.
Ganz wichtig ist auch, dass man schaut, wen möchte ich eigentlich erreichen. Und da nannte Michel dann öfter den Namen der linken Politikerin Heidi Reichinek. Die sieht mit ihrer Ponyfrisur, den Tattoos und dem roten Lippenstift schon sehr markant aus. Und damit wird sie vielleicht keine Rentner in der Provinz für sich gewinnen, aber das junge urbane Publikum, das ihr auf TikTok folgt, das schon. Die denken nämlich, die ist eine von uns und denen gefällt auch ihr schnelles Sprechen und dass sie ihre Inhalte oft emotional und ein bisschen reißerisch rüberbringt. Und dieser Stil, der ist für Heidi Reichinek und ihre Partei voll aufgegangen. Auch damit hat sie bei der Bundestagswahl viele Wähler mobilisiert. Holger Michel hat aber noch ein anderes Beispiel.
Bezogen auf, wer sind meine Zielgruppen, wen möchte ich erreichen, welches Ziel verfolge ich, gelingt das sicherlich beispielsweise Alice Weidel sehr gut. Konsequent aggressives Auftreten, so muss man es ja sagen. Es ist relativ wenig Konstruktives dabei, aber sie schafft es konsequent zu sagen, in diesem Land ist alles furchtbar. Ich bin diejenige, die das alles aufdeckt, obwohl mir angeblich alle versuchen wollen, den Mund zu verbieten. Das heißt, sie bedient damit auch eine Sehnsucht vieler Menschen von, ey, da ist die Anwältin für uns. Ich glaube, sie macht das sehr konsequent und nicht umsonst kann sie eben damit auch durchdringen. Wenn sie auf einmal konstruktiv auftreten würde und mit echten Vorschlägen käme, dann würde ihr eigener Stil, der so mühsam aufgebaut ist, schnell bröckeln.
Vielleicht noch als allerletztes ein Beispiel, wie man mit einem einzigen Auftritt Image gestalten kann. Das hat der NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst gezeigt, als er einen Kinderwagen zum Landtag schob und sich damit als moderner Konservativer inszeniert hat. Bewusst, würde ich ihm jetzt mal unterstellen.
Ja, vermutlich hat er auch dafür gute Berater.
Ja, vielleicht, aber so ein Politikstil ist eben nicht eindimensional und deshalb kann man ihn auch nicht einfach so am Reißbrett entwerfen und dann kommt gleich die positive Resonanz hinterher. Das hat mir Holger Michel auch nochmal erklärt.
Wir haben natürlich einmal die Politik selber, die darauf achten muss, wie trete ich auf. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch das rezipierende Moment der Medien, die auch dann natürlich eine gewisse Verantwortung haben in der Frage, wie beschreibe ich eigentlich politische Akteurinnen und Akteure.
Und wenn wir das jetzt gesehen haben, die vielen Berichte über die Politikstile weisen auf einige Probleme hin. Wo setzen wir da jetzt an? Da müssten doch die Medien erstmal ihre Berichterstattung ändern, oder?
Jein. Ich hatte die Studie der Böll-Stiftung über Politikstile auch erstmal als Medienschelte gelesen, aber so will die Autorin und Politikwissenschaftlerin Christina Weißenbach diese Personifizierung in der Politik gar nicht verstanden wissen.
Also ich glaube, es ist eine Win-Win-Win-Win-Situation. Ich denke, dass die Medien natürlich ein Interesse der Personalisierung haben, dass auch Wahlkämpfer haben das wissen wir längst, dass Politikerinnen und Politiker das selber haben, weil wir schon sehen, auch wenn wir in einer Konsensdemokratie sind und nicht im amerikanischen System der Wettbewerbsdemokratie, ist es dennoch so, dass Personalisierung auch im deutschen Wahlkampf zieht für die Politikerinnen und Politiker. Aber wir sehen in unseren Fokusgruppenstudien, dass das auch bei Bürgerinnen und Bürgern so ist, also dass der Fokus auf den Personen und nicht beispielsweise auf den Prozessen oder den Institutionen liegt, wenn es darum geht, ob sie der Demokratie in Deutschland vertrauen. Und letztendlich, wir Forscherinnen und Forscher haben die vierte Win-Situation, würde ich sagen, wenn es um Politikstile geht. Wir untersuchen das gerne.
Na gut, die Personalisierung von Politik und damit auch Politikstile hinter uns zu lassen, ist eine Illusion. Aber bräuchten wir nicht trotzdem eine ausgewogenere Berichterstattung, in der so etwas Wichtiges wie Sachkompetenz stärker vorkommt? Wäre das nicht schon mal eine Verbesserung?
Ja, absolut. Man weiß ja auch aus der Forschung, dass das Vertrauen stärkt und das ist ja auch das Fazit der Studie. Dass in 60% der Berichte Sachkompetenz keine Rolle spielt oder dass dasselbe Verhalten bei Olaf Scholz entweder als staatsmännisch oder führungsschwach interpretiert wird, das bietet den Leuten dann keine Orientierung. Und dasselbe gilt auch, wenn die Kommunikationsstärke bei Frauen als empathisch und bei Männern als kenntnisreich interpretiert wird. Durch die Studie sollen solche Muster ja erkennbar werden und im Idealfall würden JournalistInnen dann darauf reagieren. Denn natürlich haben sie als Mittler zwischen Politik und Bevölkerung da eine besondere Verantwortung. Ein etwas überraschendes, positives Beispiel hat Christina Weißenbach auch noch genannt.
Ich glaube, eine Lösung kann auch diese Prozessorientierung sein. Wer das super macht, ist die Sendung mit der Maus für Kinder in 13 Minuten, den Prozess von Politik und Politikstilen auch darzulegen und das mit reinzunehmen. Das Handwerk und erklären, wie läuft der Prozess zu einer Entscheidung ab, ist auch hilfreich.
Mehr Sendung mit der Maus, das ist doch ein schönes Fazit für unseren Podcast hier über Politikstile. Susanne, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und hier noch ein Hinweis auf unsere nächste Folge Böll Podcast. Thema ist dann die Arbeitsgesellschaft im Wandel. Und diese Folge erscheint dann am 9. Juli. Noch mehr Folgen von Böll Podcast findet ihr auf böll.de. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt uns gern an podcast@böll.de. Ich bin Mandy Schielke vom Audiokollektiv. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich Böll Stiftung.